In unserer Sendung zum Kaffee zu Gast ist der Anwalt Valentin Landmann, der aber auch Buchautor ist von verschiedenen Werken, die sich aber auch genau in diesem Themengebiet beschäftigen, Recht und vor allem Kriminalität. Herr Landmann, sehr schön, Sie sind heute hier mit unserer Sendung zum Kaffee.
Hallo, es freut mich, bei euch zu sein.
Die dir auf einem sehr, sehr interessanten Gebiet arbeiten, und zwar die dir in Sachen Kriminalität die verschiedene Werke gegeben. Die befassen sich mit Kriminalität in Fällen wie beispielsweise Rockery, wie jetzt vorher gesagt habe, beispielsweise die seit 30 Jahren Hells Angels, wo man ja wo ein Begriff ist, die dir rechtlich vertreten. Wenn wir zuerst einmal vielleicht zum Anfang von der Sendung definieren, ab wann ist eigentlich jemand kriminell?
Nun, das beschließt an sich die Gesellschaft. Jede Gesellschaft braucht ihre Grundnormen, muss Verbot aufstellen für wesentliche Sachen. Man darf niemanden töten, man darf niemanden verletzen und so weiter. Man darf auch nicht klauen. Das sind Grundnormen, die hat es von der Eskimo bis zu den Zulus überall eigentlich. Und Religionen haben es verdient, die Grundnormen sehr, sehr scharf und gut rausgehoben zu haben, zum Beispiel das Zehgebot. Aber wir haben nicht nur das Zehgebot, wir haben tausende von auch strafrechtlichen Normen. In der Schweiz nicht so viel wie in anderen Ländern. Aber es wird immer mehr. Es kommen immer mehr Verbote. Und man sollte sich gut überlegen, was müssen wir verbieten? Wie funktioniert das, was man nicht wünscht, wirklich? Wie läuft das ab? Ich bin der Meinung, dass das, was wir als Verbrechen anschauen, auf weite Felder raus ökonomisch funktioniert, dass es einen Markt bildet, wie zum Beispiel Drogenmarkt. Wir haben auch einen Prostitutionsmarkt, der gerne nicht muss kriminell sein, der kann sehr wohl legal sein. Und glücklicherweise haben wir in der Schweiz auch eine relativ liberale Gesetzgebung da. Wenn wir zu viel kriminalisieren, wo es nicht notwendig ist, erreichen wir genau das Gegenteil.
Jetzt wollte ich auf eure Tätigkeit sprechen als Anwalt oder als Anwalt, der eigentlich Gott, Sie haben da die Fälle vertreten, die ja genau mit dem zu tun haben. Wenn wir jetzt Gott als berühmtes Beispiel, damit man sich das gut vorstellen kann, nochmal die Hells Angels nehmen.
Ja.
Wie, um es einfach zu fragen, ist das für so eine Organisation oder für einen Verein, wie Sie sind, für die sich einsetzen rechtlich?
Das ist etwas, in das ich langsam hineingewachsen bin. Ich habe die Leute von Gott 30 Jahre kennengelernt. Es haben sich auch Freundschaften entwickelt. Ich tue die jetzt seit 30 Jahren vertreten. Und ich habe damals bereits gesehen, dass man dazu neigt, Hells Angel und Rocker, auch generell, auch andere Gruppierungen, für Alibi-Übungen zu benutzen, wo ein Bürger vormachen soll, dass man sein Sicherheitsbedürfnis schützt. Sicherheitsbedürfnis ist völlig legitim. Der Bürger hat den Bedarf, dass man seine Sicherheit ernst nimmt. Er will nicht Kriminalität auf der Straße. Er stellt Forderungen auch an die Behörden. Sagen wir an die Bundesanwaltschaft, sagt, hey, kriminelle Organisationen, jetzt bitte liefert die kriminellen Organisationen. Wir haben euch Hunderte von Millionen pro Jahr gegeben. Wir geben euch jede Möglichkeit, rechtliche Massnahmen zu machen. Der grosse Lauschangriff. Wir schränken unsere bürgerlichen Rechte ein, damit die Justiz besser arbeiten kann, dann will der Bürger Erfolg. Dann ist es natürlich sehr große Verlockung, auf leichte Ziele loszugehen, wo aber Alibi-Übungen sind. Grossaktionen, die Geisterjagd sind, nützen uns nichts. Man ist klar, wie die Hells Angels sich natürlich selber in die Situation bringen, dass sie geeignet sind als Ziel. Sie sind mit ihrem lauten Auftreten, sie sind eine kleine Gruppierung, sie haben kein Geld, sie sind nicht eine reiche Gruppierung, sie haben kein Lobby, sie haben düstere Symbole, wo man, wenn man die Leute nicht kennt, vermutet man alles Mögliche dahinter. Es gibt einen Haufen Gerüchte über die Hells Angels, man werde umgebracht, wenn man austreten will, muss ich schon jemanden umgebracht haben, wenn man reingelassen wird. In dem Fall kenne ich einen Haufen Toten, mit denen ich jederzeit reden kann. Das sind Leute, die austreten sind. Das gibt es, ist überhaupt kein Problem. Aber natürlich ist es auf lange Frist ausgelegt. Es ist sehr eine familiäre Gruppierung mit atavistischen Zeugen, das heisst urtümlich. Ich erkläre Ihnen, was ich meine. So eine Gruppierung funktioniert wie eine Familie. Und wenn jetzt euer Bruder zum Beispiel einen Mist baut, einen echten Mist, dann sagt ihr ihm vielleicht schon alle Schande, aber ihr schmeißt ihn nicht gerade auf den Kompost. Ihr schaut vielleicht auch für einen Anwalt, ihr schaut, dass man ihn kann verteidigen und alles. Ähnlich mit den Hells Angels. Oder ein anderer Zug, der in der modernen Gesellschaft die untergeht. Die Alten und Kranken werden bei uns oft einfach auf die Seite geschoben. Bei den Hells Angels ist Alter ein Ehrenzeichen. Ein, der lange dabei ist, ist der Erfahrene. Die Jungen sitzen um ihn herum, hören zu, was er zu erzählen hat. Übrigens haben die Hells Angels in Zürich letzte 40 Jahre Jubiläum gefeiert. Da hat die Stadt sogar das Zeughaushalle zur Verfügung gestellt. Es ist überhaupt nichts passiert, obwohl Hunderte von Hells Angels aus ganz Europa und sogar Übersee zu Gast gewesen sind. Nicht einmal ein falsch parkiertes Auto hat es gegeben.
Klar, als Anwalt muss man einen Klienten, den man hat, verteidigen. Man muss in seinem Interesse handeln. Man muss schauen, dass er in einem Fall guter wegkommt. Aber wenn er jetzt seit 30 Jahren für die Gruppierung eigentlich tätig seid, kann ich mir ja nur schwer vorstellen, dass die Gruppierung 30 Jahre nie aufgefallen wäre. Oder? Wie könnt ihr mir das vielleicht ein bisschen erklären?
Die Gruppierung ist sehr wenig strafrechtlich in Erscheinung getreten, und zwar nie als Gruppierung. Es hat einzelne Fälle gegeben, aber seit 20 Jahren vor dem grossen Raid von der Bundesanwaltschaft hat es eigentlich überhaupt nichts gegeben. Schlicht nichts. Darum, Hells Angels sind nicht ein Dauermandat, wo viel läuft, sondern es sind bekannte Freunde, wo ich im Bedarfsfall aber einstehe fürs. Denn ich bin der Meinung, es ist für uns ganz wichtig, dass wir bei unseren Dörfern die Freiheitsrechte benutzen, dass die das Freiheitsrechte benutzen, nicht an den Rand gedrängt werden und kriminalisiert werden.
Was mich wundernimmt, ihr sagt, es ist weniger das entscheiden, was passiert, sondern was ist vorher passiert, dass es so weit kommen kann. Wenn man sich jetzt vorstellen, ihr habt einen Klient, der ein Verbrechen begangen hat oder nicht. Und das heisst, zuerst geht man auf die Suche nach den Umständen, wie es dazu gekommen ist.
Aber wenn er es war, ist natürlich zuerst die Frage auch, ist es der Klient gewesen?
Ja.
Die Justiz muss manchmal suchen, ermitteln. Und immer wieder geraten natürlich Leute in die Mühle, bei denen sich dann herausstellt, sie sind es nicht gewesen. Aber stellt euch zum Beispiel vor, ihr würdet jetzt beschuldigt im Zusammenhang mit einem sexuellen Übergriff. Ihr werdet verhaftet. Es läuft nicht einfach so, dass man am nächsten Tag alle Einvernahmen durchführt. Sondern man muss dann vielleicht die geeigneten Räume suchen, wo man als Opfer getrennt kann einvernehmen. Es müssen alle Anwälte Zeit haben, es muss der Staatsanwalt Termine haben. Das geht Wochen, 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 kann Monate gehen, bis die Einvernahmen in so einem Fall durch sind. Und jetzt überlegt euch, wer macht die Moderation von der Kaffeesendung, wenn ihr nicht da seid? Das ist dann langsam schwierig und zumal ist alles kaputt. Die Familie kaputt, Beruf kaputt. Das kann auch bei einem Unschuldigen der Fall sein. Da muss man sich einsetzen, dass das möglichst wenig Folgen hat.
Wie ist das eigentlich? Hat man als Anwalt neben der Tätigkeit, die man hat, neben dem Arbeitsfeld, noch die Zeit, sich mit anderem zu beschäftigen? Ich spiele natürlich auch auf ein berühmtes Beispiel an, das ich hier im Oberwallis bzw. im Wallis beschäftigt. Das ist natürlich der bekannte Fall mit der Steinaffäre von einem Polizeikommandant. Oder? Also ist das eine Geschichte, die er beispielsweise so verfolgt hat?
Also sicher würde ich in so einem Fall mit dem Klient genau sprechen, was hat er sich dort vorgestellt, was ist seine Meinung gewesen, wo er das mitgenommen hat. Hat er in Unbedacht gehandelt, hat er überhaupt sich etwas gedacht dabei? Das muss nicht wahnsinnig schlimm sein. Es kann etwas dran sein, es kann auch nichts dran sein. Und ich finde es sehr schlimm, wenn man dann einfach vorverurteilt. Man muss sich so einen Fall anschauen. Man muss auch einen Fall bewerten. Es ist nicht so, wie wenn er jetzt aus dem Louvre eine Statue geklaut hätte. Das ist jetzt absolut nicht vergleichbar. Man ist offenbar ein Stein, der irgendwo am Strassenrand gelegen ist. Da kann man sich fragen, hätte er jetzt sollen wissen, dass der Stein auch unter den Kulturgüterschutz fällt. Das nächste Mal wird er vorsichtiger sein. Darauf können wir, glaube ich, zählen. Aber man sollte jetzt den Mann nicht irgendwie fertig machen wegen dem. Da bin ich also auch ganz stark der Meinung. Es ist, das sagt über den Charakter von so einem Mann nichts. Das ist, er hat erklärt, wie es dazu gekommen ist. Aber ich meine, was die türkische Justiz denn da urteilen wird, das ist abzuwarten. Das können wir auch nicht direkt beeinflussen.
Jetzt seid ihr ja eigentlich hier im Wallis zu Besuch, anlässlich von SAS Freak, wo ihr ja euch referiert. Da geht es aber wiederum um ein anderes Thema von der Kriminalität, ja. Aber Wirtschaftskriminalität.
Genau, da geht es um ein Thema aus der Wirtschaftskriminalität. Ich wollte dort das Beispiel bringen von einem Unternehmer, einem sehr reellen Unternehmer, vorsichtigen Unternehmer, wo sein ganzes Vermögen an einen Wirtschaftskriminellen verloren hat. Ein Vermögen von mehrere Dutzend Millionen. Das ganze Familienvermögen ist draufgegangen. Ich möchte zeigen, wie hat das passieren können. Gleichzeitig auch als Warnung natürlich, Achtung vor derartigen Vorgängen. Wir stehen bei der kriminellen Welt nicht irgendwelche primitiven Double gegenüber, wo man sagt, ja, die sind irgendwelche Primitivlinge, die mal zuschlagen. Es sind zum Teil hochraffinierte Vorgänge. Und sich da richtig wehren zu können, ist wichtig für uns alle. Leider stehen wir zum Teil auch der Kriminalität von Staaten gegenüber der Schweiz gegenüber. Was zum Beispiel so in den Bankenverhandlungen mit den USA läuft, das ist ein Wirtschaftskrieg, der nichts mehr mit rechtlichen Mitteln zu tun hat. Wir haben die Aktionen wie eigentlich der, der das Übelste gemacht hat, mit riesigen Summen belohnt wird, um zu reizen, dass man weitere solche Sachen haben kann. Es ist eine direkte Aufforderung zur Verletzung von schweizerischem Recht. Also ich wollte mal schauen, wie die USA reagieren, wenn wir zur Verletzung von US-Recht würden mit grossen Belohnungen auffordern. Aber ich würde nicht ausschliessen, die USA würden ohne weiteres auch auf dem Bundesrat, der sich richtig querstellt, die Kopfprämien ausstellen. Es geht einfach der Respekt vor dem Recht auch vor einem befreundeten Staat verloren. Auch, dass man zum Beispiel die ganzen Angestellten jetzt von uns preisgegeben hat, der US-Verfolgung, finde ich verheerend. Ich meine, die haben das gemacht, was ihnen in den Banken vorgeschrieben worden ist, dass sie machen sollen. Die haben amerikanische Kunden betreut, vollkommen im Einklang mit dem schweizerischen Recht. Die haben nach unserem Maßstab jedenfalls zum weitaus grössten Teil überhaupt nichts Kriminelles zu tun. Und dass man die dann liefert, das ist wie wenn man würde probieren, an einem bissigen Hund vorbeilaufen und sagen, jetzt gebe ich dem eine Wurst, er soll die Angestellten fressen, dafür laufe ich mit dem Schinken vorbei. Das Pech ist nur, der bissige Hund weiss genau, wo der Schinken steckt.
Was mich jetzt noch wundern nehme, also ihr seid ja, kann man so sagen, Experte auf diesem Gebiet, ihr kennt euch mit dem aus. Ihr habt uns jetzt erklärt, ein bisschen, wie das funktioniert. Natürlich die Zeit lang für das nicht, für den ganzen Mechanismus zu erklären. Aber man kann ja, ich sage dir, vor allem in der Wirtschaft, täuscht es mich als Laie, müsste es ja möglich sein, solche Sachen, wo es wirklich um Millionen, Milliarden geht, wo es um Schicksale geht, wo es um Angestellte geht, wo es um ganze Apparat geht, da müsste man doch können, vielleicht Leute wie ihr, die in dem Gebiet Experten sind, müssten doch können, so etwas wie eine Warnanleitung machen, oder ist das nicht möglich?
Ja, sicher. Wir müssten vor allem auch offen informieren. Auch unsere Regierung, unseren Bundesrat, sollte offen informieren über die Bedrohungsszenarien. Dann könnte man auch nachvollziehen, wenn man vielleicht sogar sagt, ja, es ist ein Wirtschaftskrieg und in dem Wirtschaftskrieg müssen wir den oder den Rückzugsschritt machen. Das ist ja denkbar. Aber dann wissen wir, warum. Und dann sieht es nicht so aus, als ob man unsere Rechtsnormen einfach in Abfallkübel kreiert, permanent. Das ist der schlechteste Eindruck, den man überhaupt machen kann. Und es ist Aufgabe von unserer Regierung, grundsätzlich unseren Rechtsstaat und unser Rechtssystem zu verteidigen. Und wenn man davon muss einmal abweichen, dann sollte der Bürger aber wirklich wissen, warum. Wie gesagt, das Opfern der Angestellten jetzt, finde ich hundertprozentig daneben. Ist auch nicht notwendig, wird uns kein Deut weiterbringen, wenn ihr euch das mal als Ganoven-Szenario vorstellt und nicht einfach als normales Verhandlungsszenario. Ich meine, der bissige Hund weiss, wo der Schinken steckt. Man gibt ihm jetzt den Wurst. Das heisst nur, er hat noch mehr Druckmittel in der Hand. Man reduziert nicht Druckmittel. Man reduziert auch nicht sein Ziel. Also ist es doch kurz falsch. Das Problem ist, dass man manchmal immer so eine Art im Blümchenverhandeln denkt und nicht sieht, dass wir es letztlich mit einer kriminellen Aktion gegen unseren Staat zu tun haben.
Aber verstehe ich das recht, wenn wir das vielleicht resümieren, schlussendlich einfach zusammengefasst. Also die Situation, wo wir heute drin sind, wenn ihr als Referent auf Salisbury kommt, zu dem Thema Wirtschaftskriminalität. Also ja. Die Situation, wie ich jetzt verstehe, wie ihr sie beschreibt, ist schon drastisch. Kann man das so sagen?
Die Situation ist drastisch, aber ich glaube, der Bürger ist mündig. Der Bürger hat das Recht, darauf zu wissen, was los ist. Und man darf und muss den Bürger voll orientieren. Das sollte auch unsere Regierung, das sollten aber auch unsere Banken machen. Mhm. In Saas-Frieg werde ich in dem Sinn nicht direkt über einen Bankenfall sprechen, aber über die Mechanismen von Wirtschaftskriminalität. Und ich hoffe, dass es ein genug freakiger Fall ist, dass ich auch das Interesse der Leute wecken kann.
Der Bürger, wenn er sagt, weiss dann vielleicht, was passiert, aber das Grundsatzproblem besteht dann immer noch und sieht es einfach kommen.
Ja, aber es ist etwas Wesentliches, dass der Bürger weiss, woran er ist, dass er über Gefahren orientiert wird. Der Bürger wird laufend orientiert über direkt militärische Gefahren. Man sagt ihm vielleicht, der Iran könnte mit einer Rakete bis in die Schweiz schiessen oder würde mit dieser und dieser Rakete bis dort und dort ankommen. Also wird laufend orientiert über Gefahren, die vielleicht in dem Sinn weniger aktuell sind. Aber dort, wo wir jetzt dran sind am Verhandeln und wo man die Gefahren auf dem Tisch hat und genau weiss, um was es geht, das einem Bürger zu verschwiegen, das ist eine Schande. Das entspricht nicht unserem liberalen Staat. Ich werde deshalb nicht ruhen, sondern weiterhin, zumindest soweit ich das kann, selber auch informieren, woran wir sind. Manchmal mache ich sicher auch Fehler. Das ist etwas, das ich mir vorbehalten muss. Ich musste schon verschiedentlich feststellen, dass ich früher noch etwas vertreten habe, das ich vielleicht heute anders gesehen habe. Aber man muss auch können seine eigene Meinung revidieren. Nur glaube ich, man muss offenlegen, man muss offen sein und man muss auch hören, was passiert.